One of the most interesting is the healthcare industry.
Wir sehen gerade ein erstaunliches Beispiel für Community Intelligence und dessen Anwendung bei den Leuten, die nach Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19 und im Kampf gegen das Coronavirus suchen. Sie tauschen Zentraldaten aus und bauen auf diesen Daten eine globale Gemeinschaft der Heilberufe auf.
Community Intelligence im Kampf gegen das Coronavirus, was Rob Bernstein vom amerikanischen Cloud-Betreiber Cooper gerade geschildert hat, das ist auch angesichts der US-Präsidentenwahl eines jener Themen, über die die IT-Szene in den USA jedenfalls sehr intensiv im Moment diskutiert. Und dabei geht es gar nicht so sehr um die Pandemiebekämpfung, sondern das Coronavirus ist nur ein gutes Beispiel, um an einer sehr großen und allen bekannten Gefahr aufzuzeigen, dass Community Intelligence ein mächtiges Werkzeug ist. Natürlich auch im Kampf gegen eine Pandemie, aber nicht nur dort. Community Intelligence, was muss man sich eigentlich darunter vorstellen, Peter Welchering?
Dahinter steht eigentlich das Konzept, alle geben alle Daten und Transaktionen in die Cloud und da werden diese Daten und Transaktionen ständig analysiert. Und in der Pandemiebekämpfung heißt das, dass alle Patientendaten, Medikationspläne, Behandlungsmethoden in Echtzeit in eine Datenbank eingepflegt werden und daraus dann über neuronale Netze konkrete Verlaufsprognosen für einzelne Patienten, Behandlungsempfehlungen und Ähnliches errechnet werden. Und in einem weiteren Schritt sollen eben Unternehmen das auch nutzen. Überweisungen, Rechnungen, Produktionsdaten, Daten von und zu Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden, das alles stellen sie in die Cloud ein und erhalten dafür Vorschläge. Vorschläge, wie Verträge auszugestalten sind, wie die Belegschaft auszubauen ist, wie sie mit ihren Lagerbeständen umgehen sollen. Aber es gibt auch Vergleichsdaten. Jedes Unternehmen, das seine Daten in die Cloud zur Analyse einspielt, bekommt nämlich auch ein aktuelles Benchmarking. Da kann es dann sehen, wo es im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen steht, wo noch Optimierungsmöglichkeiten bei den Angestellten, in den Lieferketten, bei den Büroflächen liegen. Und es gibt da so zwei Lager in dieser Community Intelligence Bewegung. Die einen sagen, das ist in erster Linie eine grandiose Optimierungsmöglichkeit. Und die anderen sagen, das geht viel weiter, das ist auch ein gesellschaftlicher Entwurf. Und hinter diesem Entwurf steht, jedes Individuum gibt alle seine Daten in die zentrale Datensammlung und erhält dafür Optimierungsvorschläge, also Vorschläge, wie er sich selbst optimieren kann, beispielsweise eine bestimmte Sportart stärker betreiben, sich zu kleiden, sich zu geben, eine Fremdsprache zu lernen. Optimierung ist dabei tatsächlich so das große Zauberwort.
Zu dieser Community Intelligence Bewegung erscheinen ja auch gerade die ersten Bücher und es werden auch Kongresse dazu veranstaltet. Also das Thema nimmt ziemlich an Fahrt auf. Fassen wir noch einmal zusammen, was sich genauer hinter Community Intelligence verbirgt.
Community Intelligence contextually is based on
Community Intelligence basiert auf einem sehr einfachen Prinzip, nämlich, dass keiner von uns so klug ist wie wir alle zusammen. Und wenn wir in der Lage sind, Daten aus einem großen Stichprobensatz zu sammeln, dann bekommen diese Daten einen Sinn. Wir können aus ihnen Erkenntnisse gewinnen. Und diese Erkenntnisse gehen dann zurück an die Unternehmen oder Menschen, die diese Daten bereitgestellt haben.
So erläutert Rob Bernstein das Konzept einer Community Intelligence. Alle Unternehmen sollen sich in einen großen Datenpool einbringen. Kostenstellen, Gehälter der Mitarbeiter, Lieferantenlisten, Mitarbeiterqualifikationen, geleistete Arbeitsstunden, Energieverbrauch, Büromieten. Alle Daten eines Unternehmens fließen in den zentralen Datenpool. Dort verarbeitet sie ein neuronales Netz, das dann Fragen beantworten soll. Zum Beispiel, wie kann ich schnell 15% der Kosten in diesem Unternehmen einsparen? Oder werden wir in den nächsten 18 Monaten mehr oder weniger Bürofläche brauchen?
Community Intelligence kann unseren Kunden helfen, zu prognostizieren, wann Lieferanten vom Markt verschwinden. Dazu werden unterschiedliche Tatsachen ausgewertet. Etwa, dass sie Bestellungen zu spät abschicken oder dass viele der von ihnen gelieferten Waren fehlerhaft sind. Wir können Community Intelligence nutzen, um unseren einzelnen Kunden Benchmarks anzubieten. Sie können vergleichen, wie schnell in ihrem Unternehmen Genehmigungsprozesse ablaufen oder welche Art von Verhandlungen sie führen. Wir verwenden Community Intelligence, um Betrug zu prognostizieren.
Gegenwärtig wird darüber diskutiert, wie Community Intelligence-Anwendungen technisch und organisatorisch kontrolliert werden können. Vor allem, wenn nicht nur Unternehmen ihre geschäftlichen Entscheidungen mithilfe von Community Intelligence treffen wollen, sondern auch Individuen. ist die Ausweitung dieses Technologieansatzes auf alle Einwohner eines Landes zum Beispiel überhaupt sinnvoll oder wünschenswert? Kritiker vergleichen das mit dem Social Scoring in China. Dort erhalten Bürger für gewünschtes Verhalten Punkte. Bei unerwünschten Verhalten gibt es Punktabzug. Daraus berechnet der Staat einen Social Score, der über Berufschancen und sogar über die Möglichkeit, mit einem Hochgeschwindigkeitszug zu verreisen, entscheidet. Rob Bernstein ist dieser Vergleich von Community Intelligence mit dem Social Scoring gar nicht recht.
Ich denke, das ist ein sehr spezifisches System, was die da in Sachen Bürgermanagement machen. Es gibt viele Möglichkeiten, solch ein Konzept zentraler Datensammlung und Nutzung zu verwenden. Die Frage ist dann, wem nutzt das?
Diese Frage sollten wir uns bei Pooling-Systemen dieser Art, wie etwa einem Social Score, immer vor Augen führen, meint der Risikoforscher Professor Gerd Gigerenzer, emeritierter Direktor des Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung.
Möchten wir, dass wir am Ende, wenn die technischen Möglichkeiten da sind, die ganzen Datenbanken zusammenzufahren, das ist die Voraussetzung für den sozialen Kreditscore, wollen wir warten, bis es dahin kommt und erst dann uns überlegen, ob wir das jetzt umsetzen sollen? Oder möchten wir eine Diskussion in unserer Gesellschaft führen, an den Schulen schon, und die Jugend mit reinzunehmen und darüber zu informieren und sie mitdenken zu lassen? Das wäre ein Weg hin zu digitaler Risikokompetenz.
Risikokompetenz ist also das Stichwort, und deshalb wollen wir jetzt erst einmal die Techniken und Technologien einschätzen, mit denen in der Community Intelligence gearbeitet werden soll. Wo lässt sich denn da beim Datenpooling und bei der Datenanalyse die Grenze zwischen den für alle nützlichen Prognosen und einer regelrechten Überwachung ziehen, Peter?
Ja, so eine Grenzziehung, die hängt natürlich immer ein Stück weit vom kulturellen Hintergrund ab. In China wird etwa das Social Score-System mit seinen ganzen Überwachungstechnologien von vielen durchaus begrüßt, weil die sagen, damit können eben auch Korruption etwa in den Verwaltung ein Stück weit besser eingedämmt werden. Vor unserem europäischen Hintergrund bewerten wir dieselben Technologien natürlich ganz anders.
Und wie sieht es da mit den technischen Kriterien aus?
Wenn man da die Grenze zwischen Prognose und Überwachung ziehen will, hat man es in erster Linie mit Anonymisierung zu tun und somit mit Fragen der Rückrechenbarkeit auf Identitäten. Wenn absolut anonymisiert wird, kann eben nicht auf die Identität eines einzelnen Menschen rückgerechnet werden. Und in einem solchen Fall lassen sich gepoolte Daten hervorragend für Prognosezwecke einsetzen, ohne dass eben der Einzelne überwacht oder in seinen Freiheiten beschnitten würde. Also ein Beispiel aus der Corona-Krise sind etwa reine Bewegungsdaten. Wenn die absolut anonymisiert von allen Smartphone-Besitzern erhoben werden, lässt sich der Erfolg von Kontaktbeschränkungen zur Pandemiebekämpfung überprüfen. Aus den Daten kann nämlich eine Prognose erstellt werden, wie sich die Mobilität und Kontakthäufigkeit entwickeln wird. Man kann sogar weiterrechnen, wie sich die Zahl der Neuinfektionen mit welcher Wahrscheinlichkeit entwickeln werden. Und aus den anonymen Krankheitsverläufen, da lässt sich dann die Hospitalisierungsrate, sogar die Zahl der beatmungspflichtigen Intensivpatienten errechnen. Alles reine Prognose, alles fern von Überwachung, die fängt dann an, wenn das Smartphone in Sachen Pandemiebekämpfung als so eine Art elektronische Fußfessel eingesetzt wird. Und das ist ja häufiger etwa in Asien zu sehen.
Die Community Intelligence Bewegung will ja KI-gestützte Software für die Bewertung, Analyse und Entscheidungsvorbereitung einsetzen. Wie soll das aussehen?
Da haben wir es dann mit Mustererkennung und neuronalen Netzen zu tun. Die Mustererkennung, die dient der Identifizierung von Verhaltensabläufen und von Verhaltensmustern. Die neuronalen Netze, die rechnen dann Entscheidungen, etwa ob ein Kunde ein kurzfristiges oder ein längerfristiges Zahlungsziel bekommt. Das Problem dabei ist die mangelnde Transparenz der Gewichtungen. Also welche Kriterien werden für die Berechnung eben wie gewichtet? Wie stark hängt die Kreditwürdigkeit etwa von einem Sitz im Ausland ab oder von der Bilanzsumme oder von der Branche, in der ein Unternehmen tätig ist? Und da sagen die Vertreter der Community Intelligence, dass diese Gewichtungen von den Anbietern transparent gemacht werden müssen. Aber dafür gibt es eben noch kein Standardmodell und deshalb ist das so problematisch. Und auch Sicherheitstechniken, die einen Missbrauch verhindern, die sind eben noch nicht so richtig entwickelt. Also die Grenze von Prognose zu Überwachung, die kann jederzeit überschritten werden. Da gibt es eben noch keinen Algorithmus, der das wirksam verhindert.
Über Community Intelligence, ein Trendthema in der IT-Szene, sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.